Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Morgen sollten in Berlin die deutsch-israelischen Literaturtage beginnen. Wir haben heute früh erfahren, dass die Literaturtage gerade abgesagt wurden. Angesichts des Angriffs der Hamas auf Israel könnten die deutsch-israelischen Literaturtage in der geplanten Form zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfinden. Das haben die Veranstalter heute früh mitgeteilt. Wir werden in den nächsten Tagen hier in unserer Büchersendung versuchen, mit Autorinnen und Autoren aus Israel über den Angriff auf ihr Land zu sprechen. Und gleich reden wir mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier über sein neues Buch, über die Dinge, die ihn ganz besonders begeistern. Das schöne 59 Begeisterungen, so heißt das neue Buch von Michael Köhlmeier. Sie kennen ihn vielleicht durch seine Romane oder durch seine sehr bekannt gewordene Nacherzählung der Sagen des klassischen Altertums oder durch seine lange währende Auseinandersetzung mit Märchen. Von all dem finden sich auch viele Spuren in seinem Buch über das Schöne. Und wir haben jetzt Michael Köhlmeier am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Köhlmeier.
Grüße Sie. Hallo.
Herr Köhlmeier, wie geht Ihnen das denn heute mit den Nachrichten vom Wochenende über den Angriff der Hamas auf Israel? Finden Sie da jetzt ein Gespräch über das Schöne in der Kunst, wie wir es jetzt vorhaben? Ja, finden Sie das irgendwie fehl am Platz oder finden Sie das vielleicht auch gerade wichtig?
Also nach all dieser Bestialität, von denen wir gehört haben, da muss man sich schon sehr aufraffen, um auch über das Schöne zu reden. Ich halte es allerdings für notwendig. Als mitten im Krieg in England im Parlament der Vorschlag aufkam, das Kulturbudget zu kürzen, hat sich damals Churchill vehement dagegen gewehrt und hat gesagt, wofür führen wir den Krieg eigentlich? Und er hat sich das immer wieder zu sagen, es fällt natürlich schwer in solchen Situationen, aber man darf da nicht auf die Gedanken verfallen, dass das Schöne nicht auch immer auch das Würdevolle ist. Also das darf man nicht verzichten darauf.
Und Sie beginnen Ihr Erzählen vom Schönen, von Ihren Begeisterungen, beginnen Sie mit Musik in Ihrem Buch, mit Mozarts 40. Symphonie. Sie erzählen von Ihrem ersten Hören dieser Symphonie mit dem sehr schönen Satz, finde ich. Ich galoppierte in die Musik hinein, als säße ich auf einem Pferdchen und hätte nur halb so viel Gewicht. Da spürt man tatsächlich, was mit Ihnen auch körperlich passiert ist. Das ist ja bestimmt kein Zufall, dass Sie Ihr Buch über das Schöne mit Musik anfangen, nicht wahr?
Nein, das ist es nicht. Und ich meine, wenn Sie den ersten Satz hören von der 40. Symphonie von Mozart, dieses da-da-da-da-da-da-da-da, dann ist es wirklich wie ein Galoppieren. Mhm. Und zwar nicht auf einem Gaul, sondern auf einem Pferdchen in die Musik hinein. Und Mozart ist vielleicht, neben Shakespeare oder Michelangelo der unumstrittenste. Also auf den können sich alle einigen, was gleichzeitig natürlich auch wieder beklemmend ist, wenn ich gelesen habe, dass auch der Lagerkommandant Höss von Auschwitz den Mozart geliebt hat. Aber da darf man sich nicht irritieren lassen. Mhm. Wenn man die Musik hört, also mir geht es jedenfalls so, wenn ich die Musik höre und immer das ganze Leben hindurch bei dieser 40. Symphonie und bei anderen Sachen von Mozart, dass man so im Herzen die Empfindung hat, dass es schön ist zu leben.
Mhm. Sie schreiben auch zu der Musik, dass Ihnen Unerhörtes aus Ihrer Seele entgegenwehen würde mit dieser Musik. Können Sie uns sagen, was Sie damit meinen?
Ja, also dieser kleine Essay ist ja überschrieben mit Stolz und Pathos. Das ist natürlich pathetisch, was Sie zitiert haben, aber es gibt auch einen Pathos, den man gelten lassen muss. Und wenn man, also mir geht es ja so, ich habe es angedeutet, bei dieser Musik, vor allen Dingen jetzt auch bei Mozart, aber auch bei anderer Musik, so, dass man plötzlich das Gefühl hat, man ist selbst mehr, als man für möglich hält. Also man schätzt sich selber zu gering ein. Meistens meint man, es sei ja umgekehrt, dass wir zu größenwahnsinnig sind. Aber wenn so Dinge einem entgegenwehen aus einem Selbst, was man vorher nicht gekannt hat, wo man sich rätselhaft auf eine schöne Art und Weise rätselhaft vorkommt, diese Empfindung weiß man ja, das hat so was Religiöses und die empfindet man halt bei Musik und bei Sex vielleicht im besten Fall. Und das gehört ja auch alles zusammen irgendwie, dass die Religion und die Sexualität und die Musik eine geheime Verbindung haben, die wir manchmal erahnen können.
Da wäre jetzt interessant, mit Theologen über diese Verbindung zu sprechen, die Sie da aufmachen. Aber das machen wir mal an anderer Stelle.
Genau.
Nach diesem ersten Kapitel mit Mozarts Musik kommt eins über Tolstois Anna Karenina-Roman, den Sie bewundern. Und danach war ich überrascht, ein Kapitel über das Böse in Ihrem Buch zu lesen. Das Kapitel ist sehr interessant, aber ich habe mich trotzdem gewundert. Ihr Buch heißt ja Das Schöne. Warum wollten Sie denn ein Kapitel über Formen des Bösen darin haben?
Ja, es ist, wie gesagt, sehr ernüchternd festzustellen, dass auch das Böse schön sein kann. Das haben wir immer wieder verdrängt. Ich meine, dass sogar das Hässliche schön sein kann. Es gibt ja ein bekanntes Buch, Die Ästhetik des Hässlichen. Aber wenn das nicht so wäre, dass das Schöne verführerisch auch sein kann hin zum Bösen, dann müsste man sehr viel der Literatur aus den Regalen nehmen. Und es gibt ja Bestrebungen, das zu tun. Ich meine, warum gefällt uns Macbeth von Shakespeare? Das ist ein böses Ehepaar und gleichzeitig das einzige Ehepaar, das sich wirklich liebt im ganzen Werk von Shakespeare. Und wir sind fasziniert von dem Bösen, das uns in Shakespeare begegnet, bis hin zum banalen Bösen in Iago aus Othello. Wir hätten es gerne, wenn das Schöne und das Gute sich decken würden. Wir wissen aber, es ist nicht der Fall. Das Gute blendet so viel aus, das Schöne blendet nicht so viel aus wie das Gute.
Und bei Ihrem Kapitel über das Böse, also Sie gehen so über verschiedene Figuren und Figurationen des Bösen in der Kunstgeschichte. Sie enden beim Joker aus dem Film The Dark Knight von Christopher Nolan. Der geht ja auf die Batman-Figur, die Batman-Comics zurück. Warum steht der Joker da am Ende Ihres Kapitels über das Böse?
Ich habe mich sehr faszinieren lassen von dieser Figur, jetzt gerade aus diesem Film, den Sie zitiert haben. Jetzt im Zusammenhang auch mit Goethes Faust, das mag vielleicht ein großer Sprung sein, ist aber gar nicht so groß. Auch der Mephisto, auch der Teufel aus Goethes Faust kommt aus der Trivialkultur heraus und Goethe hat ihn halt dann in die hohe Literatur gehoben, wobei dieser Unterschied ja sowieso zweifelhaft ist. Aber dieser, wenn es bei Goethe heißt, er sagt, er ist die Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, so ist also eben der Joker dieser Anverwandte des Mephistopheles, der nicht so klug ist wie der Mephisto, aber der halt eben nicht das Gute schafft, wenn er das Böse will, sondern das pure, reine Böse, das uns so erschreckt. Und trotzdem, wenn wir diesen Film ansehen, ist natürlich der Joker die absolut faszinierende Figur in diesem Film. Und nach diesem furchtbaren 20. Jahrhundert sich noch eine mythische Figur des Bösen zu schaffen, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, da kommt die Figur des Joker, der aus der Trivialkultur herauskommt, dieser mythischen Figur am nächsten. Ich habe mich immer für mythische Figuren interessiert und der Joker ist so eine.
Das ist ein Buch, das steht schon im Titel mit 59 Begeisterungen. Jetzt haben wir schon eine kleine Idee davon bekommen, wie vielfältig Ihre Begeisterungen auch sind. Ich habe auch gedacht, wenn man so ein Begeisterungsbuch schreibt, wie Sie das jetzt getan haben mit diesem, haben Sie da auch hinausgeschaut in die Welt vorher und sich umgeschaut, wie viel Begeisterung eigentlich gerade da ist? Ich frage das auch, weil meine Wahrnehmung ist, im Kulturbereich ist eher wenig Begeisterung da jetzt in unserer Gegenwart. Oder wie nehmen Sie das wahr?
Ja, leider ist es vielleicht so. Ich weiß es nicht. Ich weiß, vielleicht im Feuilleton oder so, da ja immer nur von also letzter Zeit so viel von Einschränkungen gesprochen wird und was man alles nicht darf. In meiner Familie und meinem Bekanntenkreis ist es für mich immer relativ leicht gefallen, die Leute zur Begeisterung anzuzünden oder umgekehrt mich von ihnen anzünden zu lassen. Das sind so eben so Kleinigkeiten, wie halt auch im Buch drin vorkommen, wenn meine Frau und ich uns manchmal aus dem Wilhelm Busch Zitate zuwerfen, ich aus in Erinnerung an an meine Eltern, die das gemacht haben. Immer wenn ich gewusst habe, jetzt haben sie sich besonders lieb, dann haben sie sich Zitate von Wilhelm Busch zugeworfen gegenseitig. Da haben wir uns als Kinder dann immer plötzlich ganz wohl gefühlt, meine Schwester und ich. Und das sind so Kleinigkeiten, wie halt das Glück selber immer nur in der Erinnerung stattfindet. Und zwar merkwürdigerweise in der Erinnerung an Situationen, in denen man nicht wusste, dass man glücklich ist. Mhm. Und so diese Begeisterung nicht für die ganz große Literatur, sondern so für so ganz... Also ich habe gerade aufgeschlagen von Wilhelm Busch, dieser Vierzeiler, wo ein Mann dem anderen den Hut über den Kopf zieht, sodass er nichts sieht. Und da heißt dann, ohne Hören, ohne Sehen steht der Gute sinnend da und er fragt, wie das geschehen und warum ihm das geschah. Ich meine, so in so einem wunderbaren Versen den ganzen Existenzialismus zu fassen, das ist doch sehr schön.
Herr Köhlmeier, lassen Sie uns zum Schluss dann noch an einer Ihrer großen Begeisterungen teilhaben, nämlich an dem Buch, das Sie so erschüttert hat wie kein anderes. Das schreiben Sie über das amerikanische Idyll, den Roman von Philip Roth. Warum hat Sie dieses Buch so erschüttert wie kein anderes?
Ja, ich bin selbst Vater und ich bin Vater einer Tochter, die mit 21 gestorben ist. Und in diesem Buch ist der Verlust eines Kindes, das Mädchen, die Mary, stirbt zwar nicht, aber sie geht verloren und der Vater sucht sie und er sucht sie dann in der Welt und dieses Suchen, weil es so hoffnungslos ist, ist das Suchen über die Welt hinaus so fast in einem metaphysischen Raum. Also dieses Buch hat mich für Monate hinweg so getroffen, dass ich eine Zeit lang gar nichts lesen konnte mehr, weil ich gedacht habe, ich muss wieder zurückfinden ins unschuldige Lesen. Und der Philip Roth ist halt so ein großer Meister und ein ewiges Vorbild, wie halt auch Tolstoi.
Michael Köhlmeier, sein Buch heißt Das schöne 59 Begeisterungen im Hansa Verlag, ist das erschienen mit 240 Seiten, 23 € ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Herr Köhlmeier.
Vielen Dank für die Einladung.
In 8 Tagen wird die Frankfurter Buchmesse beginnen. Slowenien wird dort Gastland sein. Wir können also die Literatur dieses kleinen EU-Landes mit 2 Millionen Einwohnern dann genauer kennenlernen. Zur Messe wurde eine Reihe von slowenischen Autorinnen und Autoren erstmals ins Deutsche übersetzt. Und dazu gehört Roman Rosina. Er ist in Slowenien erst mit 62 Jahren so richtig bekannt geworden mit seinem jüngsten Roman 100 Jahre Blindheit. Holger Heinemann hat sich mit dem Schriftsteller in Slowenien verabredet an einer Quecksilbermine aus bestimmten Gründen.
In dem westslowenischen Bergbaustädtchen Idria staut sich die Sommerhitze. Doch schon am Eingang zur stillgelegten Quecksilbermine ist es kühler. Hier wartet der Schriftsteller Roman Rosina in Shorts und Sandalen. Rosina stammt selbst aus einer alten Bergbauregion, aus Zagorje, eine Autostunde östlich von Ljubljana. In seinem Roman 100 Jahre Blindheit hat er ihr ein Denkmal gesetzt. In den 80er Jahren wurden die Kohleminen von Zagorje geschlossen. Der Zerfall Jugoslawiens beschleunigte den ökonomischen Kollaps der Region. Als Fernsehreporter und Zeitungsjournalist hat Rosina davon berichtet.
Die Veränderungen schockierten mich. Noch mehr aber erschütterte mich die Reaktion der Menschen. Der Bergbau war wie ein Gott für diese Region. Er bestimmte die Ausbildung in der Schule, den Wohnungs- und Siedlungsbau. Mit der gewaltigen Kraft, die er zu Zeiten der Industrialisierung entwickelte, hat sich der Bergbau den Raum komplett untergeordnet. Für viele ältere Menschen war das Ende des Bergbaus etwas Unvorstellbares. Sie erlebten dies als Abschaffung ihres Gottes, wie das Sterben ihres Glaubens.
In 100 Jahre Blindheit erzählt Rosina davon, wie der Bergbau das Leben in dem fiktiven Ort Podgorje, der nicht nur lautlich an Rosinas Heimatgemeinde Zagorje erinnert, lange Zeit bestimmt hat. Im Mittelpunkt steht die Familie Knapp. Sie erlebt Aufstieg und Niedergang der Kohleförderung, vor allem aber auch die großen politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Die Knapps sind dabei zu verstrickt in ihre Zeit, um ihre Lage zu überblicken.
Mich verwirren die vielen Wechsel. Ständig verändert sich etwas. Ich fühle mich ganz hilflos, weil ich mir vergeblich ein Bild zu machen versuche, das den Raum irgendwie eingrenzt, mir zumindest ein wenig Gewissheit bietet, eine Marschroute. Dieser ständige Wandel legt sich wie dichter Nebel über das einmal Erkannte und verdeckt es, löscht aus, was gesichert war.
Roman Rosinas Vater und sein Großvater waren Bergarbeiter. Er selbst, 1960 geboren, hat sich anders orientiert. Losgelassen hat der Bergbau Roman Rosina trotzdem nicht. Mehr als 30 Bücher hat er über die prägende Industrie seiner Heimatregion und darüber, wie sie die Menschen geformt hat, geschrieben. Rosina hat nie daran gedacht, nach dem Ende der Kohleförderung, so wie viele andere, aus der Gegend wegzugehen. Die Abgeschiedenheit kommt dem Mann, der sich selbst als scheuen Außenseiter beschreibt, entgegen.
Schon die Tatsache, dass ich nicht in Ljubljana lebe, sondern auf dem Land und dass ich relativ spät angefangen habe zu schreiben, bringt es mit sich, dass ich keinem literarischen Zirkel angehöre. Außerdem bin ich ein ziemlich unsicherer Mensch. Ich glaube nicht immer an das, was ich tue, und ich würde schwerlich für meine Texte kämpfen, wenn sie nicht von anderen gelobt würden.
Für seinen 7. Roman, 100 Jahre Blindheit, musste Rosina nicht kämpfen. Das Buch wurde 2022 mit dem Kresnik-Preis, dem wichtigsten Literaturpreis Sloweniens, ausgezeichnet. Nachdem es zunächst wenig Beachtung gefunden hatte, änderte sich dies mit der Auszeichnung schlagartig. Für Rosinas zurückgezogenes Schriftstellerdasein hatte das gravierende Folgen.
Vor allem bedeutete das viele zusätzliche Verpflichtungen, Interviews, Auftritte. Ich mache das nicht so gern, aber ich drücke mich nicht davor. Der Widerhall ist viel größer als bei meinen früheren Büchern. Mein Selbstbewusstsein, das Vertrauen in die Dinge, die ich mache, ist dadurch gewachsen.
Roman Rosina, der im Gespräch zugewandt und keineswegs unsicher wirkt, kommt immer wieder auf seine Schüchternheit zu sprechen. Die Schriftstellerexistenz sei ihm auch deswegen gemäßer als zuvor das Leben als Reporter. Vor allem die Zeit als Fernsehjournalist hat er in unguter Erinnerung.
Ich habe mich selbst nicht als guten Journalisten betrachtet. Ich musste vor der Kamera stehen, aber dafür bin ich einfach nicht gemacht. Hinzu kommt, dass man als investigativer Journalist forsch und ein bisschen draufgängerisch sein muss. Auch das bin ich nicht. Ich mag die Fiktion. Im Grunde genommen enthüllt man auf eine schonendere Art und Weise Wahrheiten, über die man sonst vielleicht gar nicht sprechen könnte, jedenfalls nicht so, wie es im Journalismus erwünscht oder sogar erforderlich ist.
In 100 Jahre Blindheit ist der blinde Mattia derjenige, der mehr sieht als die anderen, weil er sich abseits hält. Womöglich hat sich Roman Rosina in seiner klugen, sympathischen Hauptfigur ein Stück weit selbst porträtiert.
Roman Rosinas Roman 100 Jahre Blindheit wurde aus dem Slowenischen übersetzt von Alexandra Nathalie Zalesnik und ist im Klett-Cotta Verlag erschienen. Und dieses Buch ist eins der Bücher, die zu Gast sein werden beim Gastlandauftritt Sloweniens in der kommenden Woche bei der Frankfurter Buchmesse.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt möchten wir Ihnen den ersten Roman von Amir Gudarsi vorstellen. Amir Gudarsi wurde 1986 im Iran geboren. In Teheran hat er szenisches Schreiben studiert. Und 2009 ist er emigriert nach Österreich. Heute lebt er in Wien. Gudarsi hat 9 Theaterstücke geschrieben. Die wurden in Wien und Jerusalem und London und Marburg unter anderem uraufgeführt. Er wurde mehrfach ausgezeichnet für seine Texte. Also jede Menge Gründe, neugierig auf seinen ersten Roman zu sein. Der Kritiker Maximilian Mengeringhaus hat den für uns gelesen. Jetzt ist er im Studio. Guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Das Ende ist nah, heißt dieser Roman. Also apokalyptischer Titel. Was ist denn damit gemeint?
Das ist eine Redensart, die als Titel für diesen Roman wirklich wörtlich zu nehmen ist. Sie fällt als Zitat am Ende des Buches und da befindet sich auch unser Erzähler im wahrsten Sinne des Wortes am Ende seiner Kraft. Das ist ein junger Teheraner, der hat eine Odyssee hinter sich mit einer Flucht aus dem Iran nach Österreich und dort durch diverse Asylheime. Hier lernt er die Schikanen europäischer Asylpolitik am eigenen Leib kennen und hat gleichzeitig mit den traumatischen Nachwirkungen der Gewalterfahrungen aus dem Iran zu kämpfen. Das ist eine Belastung, die zu groß für einen Menschen ist, so dass er das Ende wirklich nahen fühlt.
Und der Roman blickt ganz konzentriert auf diesen einen Menschen und seine Geschichte oder hat es ein breiteres Spektrum an Personal?
Im Grunde genommen erzählt er von einer Schicksalsgemeinschaft von Menschen. Man kann das so zusammenfassen, das sind jene, die zufällig nicht in Europa geboren worden, die es aber aus der Not hierher verschlägt. Die Romanhandlung setzt 2009 an, da sind die Kriege noch ein bisschen weiter weg als heutzutage, aber diese weiten und gefährlichen Wege nach Europa gehen die Menschen, um die es hier geht. Das sind jene, die überhaupt eine Fluchtmöglichkeit haben, viele junge Männer, Afghanen, Tschetschenen oder auch Iraner. So wie der Ich-Erzähler selbst, von dem erfahren wir nur das Vornamensinitial A. Der muss als Regimegegner aus Teheran, aus dem Iran fliehen, weil sein Leben tatsächlich akut bedroht ist.
Und schaut er das Buch dann, Sie haben ja vorhin schon gesagt, es geht auch um sein Leben im Exil und seine Erfahrungen dort und sein Weg bis zu seinem Ende. Ist das dann der Schwerpunkt des Buches, die Erfahrung im Westen?
Absolutes. Also es fokussiert diese Erfahrung, diese, sagen wir mal, 15 Monate nach der Flucht. Es setzt aber eigentlich erstmal ein mit dem Erzähler und den Protesten nach der iranischen Präsidentschaftswahl 2009. Wir haben da besagten A, der ist Anfang 20, kommt aus prekären Verhältnissen, hat es trotzdem aber auf eine Theaterschule geschafft und später sogar an die Universität, wo er szenisches Schreiben studiert. Das ist ein spannender Typ, der ist nämlich Atheist, Protestteilnehmer auch und beobachtet tatsächlich aus nächster Nähe, wie diese Proteste einfach niedergeschlagen werden mit Folter, Vergewaltigung und Mord. Ihm bleibt nichts weiter als zu fliehen. Statt nach England, wo es ihn eigentlich hinverschlagen sollte, was er hofft, landet er in Österreich. Hier kann er weder die Sprache, noch wird sie ihm beigebracht, noch hat er irgendeine Chance, überhaupt legal an Arbeit zu kommen. De facto setzt sich sein Leidensweg einfach fort. Also im Gewaltalltag, in den Heimen, mit Amtsdrangsalierungen und diesem ganzen zivilen Fremdenhass drumherum. Das ist wirklich meilenweit von diesem Zahnarzttourismus entfernt, der gerade die Runde macht. Vor allem aber ist da bei A eine schwerwiegende Enttäuschung, denn er selber versteht sich als Demokratieaktivist und landet nun genau in diesem Europa, was diese Werte propagiert und ihn aber nicht da haben will. Er beschließt einfach, obwohl es ihn wirklich über alle Maßen strapaziert, dass er den Kampf weiterführen muss. Ich bleibe hier, das ist der Widerstand, ist sein Resümee.
Jetzt haben Sie Verschiedenes genannt, auch dass die Figur in Teheran szenisches Schreiben studiert. Das ist genauso wie bei Amir Gudarsi selbst. Auch die ganzen Rahmendaten passen zu seinem Leben. Also der Roman ist offenbar sehr, sehr nah an seiner eigenen Biografie.
Sie haben ja bereits auch das Geburtsjahr 1986 genannt. Das teilt Amir Gudarsi, der Autor, nämlich auch mit seinem Protagonisten. Und es drängt sich hier eine Mutmaßung auf, dass es sich um einen autobiografischen Schlüsseltext handelt. Das kann man mit so einem kleinen Fragezeichen versehen, aber eigentlich macht schon die Autorenbiografie und der Klappentext das sehr deutlich, denn die Initiale stimmt, Lebensdaten und Weg ebenfalls. Was es in diesem Fall so spannend macht, ist wirklich, dass wir hier eine männliche Perspektive und Erfahrung auf diese ganze Gewaltgeschichte des Irans haben und auch auf die Exilstrapazen, die dann drohen. Problematisch wird das für mich leider tatsächlich, wenn es in die Form des Romans als sprachliches Kunstwerk gegossen wird. Denn wir haben es hier mit so einem monologischen Erinnerungsrausch zu tun. Hier erzählt jemand sein Leben und für einen selber ist natürlich alles bedeutend. Das heißt, gleichzeitig versucht jemand, das ganze Leben zu erzählen und noch möglichst viele Themen anzureißen. Das sind dann das eigene Künstlertum zwischen Genie und Wahnsinn, die Sexualmoral, Frauengeschichten, Israel und das Fortwirken der NS-Vergangenheit in Österreich. Das ist meines Erachtens einfach zu viel für zwei Buchdeckel.
Und dieses zu viel wird auch von der Handlung, von der Dramaturgie des Romanes nicht aufgefangen?
Leider nein. Also bei aller Direktheit des Tons wird gerade diese Romanstruktur total aufgepfropft. Das merkt man bereits in den Kapiteleinteilungen, die so ein bisschen künstlich versuchen, eine zwangsweise Form für dieses wahllos Erzählte zu finden. Das Hauptmanko liegt für mich aber eher an so einer Liebesgeschichte, die wie nebenbei versucht wird einzubinden, was einerseits sehr ungelenk ist. Das tragische Ende dieser Geschichte wiederum wird so ein bisschen als Selbstrechtfertigung des Romans genutzt. Und das hat mich insofern auch gestört, als dass ich das sehr anmaßend fand, wie Literatur auf einmal so als Ersatzspiritismus eingeführt wird und ich mich als Leser wirklich gefragt hat, was ist damit gewonnen oder was ist vielmehr an den Stärken des Romans hiermit verspielt worden.
Der Roman Das Ende ist nah von Amir Gudarsi im DTV-Verlag ist das Buch erschienen mit 416 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank für seine Kritik an Maximilian Mengeringhaus.
Straßenkritik.
Hallo, ich heiße Jan-Karl Matysiak, bin 33 Jahre alt, habe einen Master in Umweltwissenschaften gerade fertig studiert und das Buch heißt Wer fürchtet den Tod? Das Buch fand ich so spannend und erwähnenswert, da die Autorin Nnedi Okorafor in den USA aufgewachsen ist, aber in erster Generation Einwandererin ist aus, ich glaube, Uganda. Fantasy ist immer sehr festgezurrt auf die Topoi vom Mitteleuropa. Und wir haben jetzt hier ein Buch vorliegen, das sich mit der Region des Sudans beschäftigt. In einer Postapokalypse, man sagt gar nicht, wie weit genau in der Zukunft, mit sehr, sehr starken Fantasy und magischen Einflüssen. Und weil es um Rache geht und generell sehr viele toxische Gefühle. Die meisten Charaktere haben Dinge, die sie sehr schwer belasten. Das Buch nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um Themen wie Genozid oder sexuelle Gewalt geht. Nnedi Okorafors Wer fürchtet den Tod kann ich gut weiterempfehlen.
Jan-Karl Matysiak aus Freiburg empfiehlt Wer fürchtet den Tod von Nnedi Okorafor. Übersetzt aus dem Englischen wurde das Buch von Claudia Kern im Crosskult Verlag. Es ist erschienen. Das Taschenbuch mit gut 500 Seiten kostet 18 Euro. Der französische Schriftsteller Louis Pergaud, der ist durch einen Roman weltbekannt geworden, durch den Roman Der Krieg der Knöpfe. In dem Buch geht es um Kinder aus zwei Dörfern, die zu Feinden werden und sich regelrecht bekriegen. In dieser Woche erscheint dieser Roman als Hörbuch und das ist eine Wiederentdeckung aus den Archiven aus dem Jahr 2002. Tobias Wenzel stellt das Hörbuch vor, gelesen wird es von Gerd Warmelink.
Denkst du noch an den Tag, an dem dein Vater gesagt hat, er wollte lieber ein Kalb aufziehen, als so einen Mistkerl wie dich? Und du? Weißt du noch, wie deine Mutter mal gesagt hat, sie wollte lieber eine Kuh säugen, als deine Schwester? Dann bekäme sie wenigstens keine Hure ins Haus.
Ostfrankreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Schüler der Dörfer Longvern und Velleran beleidigen sich gegenseitig, bis sie sich den Krieg erklären und sich mit Steinschleudern, Stöcken und Fäusten bekämpfen. Im Hörbuch Der Krieg der Knöpfe. Ein Junge aus Velleran, der Vollmond genannt wird, gerät in die Hände der Kinder aus Longvern. Deren Anführer Le Brac will den Gefangenen bestrafen.
Das Messer in der Hand trat Le Brac an sein Opfer heran. Zuerst strich er einfach mit dem Messerrücken über die Ohren des Vollmonds. Als dieser die Kälte des Metalls spürte, glaubte er, nun werde es wirklich ernst und begann zu schreien und zu schluchzen. Höchst zufrieden mit diesem Ergebnis, hielt Le Brac einen Augenblick inne und machte sich dann daran, dem anderen die Kleider ordentlich herzurichten, wie er sich ausdrückte.
Die Jungen schneiden Vollmond die Knöpfe von der Kleidung, damit er von seinen Eltern bestraft wird. Doch die Jungen des Nachbardorfs rächen sich auf dieselbe Weise. Es beginnt der Krieg der Knöpfe, so der Titel des größten Romanerfolgs des französischen Schriftstellers Louis Pergaud. Er hat die Geschichte in seiner Heimatregion Franche-Comté angesiedelt, wo er als Dorflehrer gearbeitet hatte und zwischenzeitlich zum Militär eingezogen worden war. Diese Erfahrungen haben ihn wohl dazu inspiriert, die kriegerische Welt der Erwachsenen auf die von Dorfkindern zu projizieren. Gerd Warmeling liest den Text wunderbar treffend, im Abenteuerton, aber auch mit feinem Gespür für Komik, etwa als der Anführer der Jungen von Longvern eine Idee hat.
Von den verschiedenen Möglichkeiten wählte Le Brac, der stets für radikale Lösungen war, eine aus und schlug sie ihnen klar, kühl und unumwunden vor. Es gibt nur ein einziges Mittel, unsere Sachen zu schützen, nämlich keine zu tragen. Ich schlage also vor, dass wir nackt kämpfen. Ganz nackt? Rief eine Anzahl der Kameraden überrascht, erstaunt und sogar ein wenig entsetzt über dies gewaltsame Verfahren, das möglicherweise sogar ihr Schamgefühl verletzte.
Die Geschichte ist nicht in Gänze gut gealtert. Die Kriegsmetaphorik im Zusammenhang mit Kindern wirkt heute grenzwertig. Und die Szenen, in denen der Autor augenzwinkernd beschreibt, wie Eltern ihre Kinder auf brutale Weise verprügeln, lassen einen heute, da Gewalt gegen Kinder tabu ist, eben nicht mehr lachen. Großartig ist das Hörbuch Der Krieg der Knöpfe dagegen immer noch, wenn Pergaud die menschlichen Schwächen der Dorfbewohner karikiert. So auch, nachdem die eine Knopfbande einem Jungen des anderen Dorfes seine Hose vom Leib gerissen und als Kriegsbeute mitgenommen hat.
Als am nächsten Morgen die Klatschweiber des Dorfes, wie gewöhnlich zur 7-Uhr-Messe gingen, blieben sie entsetzt auf dem Kirchplatz stehen und bekreuzigten sich voller Empörung über eine derartige Entweihung. Jemand hatte dem heiligen Josef eine Hose angezogen. Der Sakristan entkleidete die Statue wieder. Der Pfarrer, der überzeugt war, dass irgendein finsterer Geheimbund hinter dieser ruchlosen Tat stecken müsse, donnerte am nächsten Sonntag von der Kanzel herab gegen die Ungläubigen und die Sektierer, die nicht nur anständige und ehrbare Leute belästigten, sondern den Frevel noch weiter trieben und die Heiligen in ihrem eigenen Hause lächerlich zu machen versuchten.
3 Jahre nach der Veröffentlichung von »Der Krieg der Knöpfe« geschieht Louis Pergaud als Soldat im Ersten Weltkrieg das, was er im Roman mit Kindern durchgespielt hatte. Er gerät in Kriegsgefangenschaft und er stirbt dort im Alter von nur 33 Jahren.
Louis Pergauds Roman »Der Krieg der Knöpfe« wurde aus dem Französischen übersetzt von Gerda von Uslar und die gekürzte Lesung mit Gerd Warmeling ist im Audioverlag erschienen und für 15 € zu haben. Am Donnerstag wird dieses Hörbuch herauskommen.